Stethoskop. Medizin zum Nachhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Basiswissen Herz- und Gefäßchirurgie. Dr. Christoph Österreicher unterhält sich mit Dr. Christoph Domenik und Dr. Dominik Wiedermann über Schnittmengen und Grenzgebiete zwischen Herz- und Gefäßchirurgie bei Eingriffen an der Aorta. Wir wünschen viel Vergnügen beim Zuhören.
Vor ein paar Wochen hat eine Meldung die Medien beherrscht, die meine Aufmerksamkeit geregt hat. Und zwar gab es die Schlagzeile, die Aorta, ein Organ. Das ist neu. Warum das so ist oder was die Hintergründe sind, möchte ich gerne mit Christoph Domenik und Dominik Wiedermann besprechen. Christoph Domenik ist Gefäßchirurg, Dominik Wiedermann ist Herzchirurg und ich glaube, es sind nicht die besten Gesprächspartner, um diese Frage zu erörtern. Christoph, vielleicht sollte man mal eine Begriffsbestimmung machen. Was ist denn eigentlich die Definition von einem Organ aus biologischer Sicht?
Unter einem Organ bezeichnet man in der Biologie einen aus verschiedenen Geweben zusammengesetzten Teil des Körpers. Und dieser Teil stellt dann wiederum eine eigene abgegrenzte Funktionseinheit dar. Ich weiß, das hört sich sehr kompliziert an. Und das kann dann entweder ein Organ sein, wie wir es verstehen, zum Beispiel die Leber, aber es kann auch ein über den Körper verteiltes Zellsystem sein, so wie das Blut zum Beispiel.
Also insofern wird es auch Sinn machen, dass man ein Gefäßsystem auch als Organ bezeichnet.
Unter bestimmten Voraussetzungen ja. Bei der Aorta könnte man jetzt sagen, dass es sich rein von der Entwicklung her, von der Embryologie, aus mehreren Keimblättern zusammensetzt. Das betrifft vor allem den Aortenbogen und dann den Abschnitt, der weiter runtergeht in die Deszendenz her. Und dass dieses Organ, wenn man das so weitgehend betrachten möchte, auch gewisse andere Funktionen übernimmt, wie Barorezeptoren, Chemorezeptoren, die dann auf die Blutregulation oder Atemfrequenz Einfluss nehmen.
Gut, das ist auch ein spezieller Abschnitt des arteriellen Systems mit Funktionen, wie du ja dargelegt hast jetzt gerade.
Genauso gibt es auch andere Abschnitte des Gefäßbaums, wie zum Beispiel die Halsschlagader, die Karotis, wo eben auch Nervenzellen, Barorezeptoren, Chemorezeptoren, die eben dann auch bestimmte Funktionen übernehmen können.
Oder auch die Niere fällt mir jetzt ein, Mars Afferens. Dominik, die Aorta ist ja beschrieben seit Hunderten von Jahren. Warum ist man jetzt auf die Idee gekommen, dass die Aorta ein Organ ist? Kannst du vielleicht den Hintergrund erklären?
Herr Christoph, danke mal für die Einladung. Das Ganze hat den Hintergrund, dass gerade rezent wieder die europäischen Richtlinien zur Diagnose und Behandlung von Aortenpathologien herausgekommen sind. Und anlässlich dieser Richtlinien hat dieses Expert-Konsensus-Panel beschlossen, dass die Aorta ab jetzt als Organ gilt. Man muss sagen, der Hintergrund davon ist, dass man die Aorta aufwerten wollte. Und man kann jetzt natürlich formidabel darüber streiten, ob jetzt die Definition, dass die jetzt als Organ gilt, jetzt eine Aufwertung ist. Also für mich war die Aorta immer schon was extrem Wichtiges, der größte Blutträger im menschlichen Körper. Ob das jetzt wirklich zu einer Aufwertung beiträgt, meines Erachtens nicht wirklich. Also ich bin der Meinung, dass auch in wahrscheinlich 20 oder 30 Jahren jeder, den man fragt, über die Aorta als Gefäß sprechen wird und nicht als Organ, wo man ab irgendwo bei der Praktikabilität von dieser Definition sein, weil die Frage ist ja nicht nur, erfüllt die Aorta die Definitionskriterien eines Organsystems, sondern ändert es wirklich in der praktischen Handhabung des Ganzen was. Ich glaube, der Sinn des Ganzen war eher, die Aorta mal in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, das ist was Wichtiges und auch den Bedarf von Behandlungsrichtlinien hier einfach nur weiter zu prononzieren.
Ja, und ich glaube, der Hintergrund ist auch da herauszustreichen, dass es eine multidisziplinäre Teamarbeit darstellt, sich mit den Patienten, die an diesen durchaus komplexen Erkrankungen leiden, um diese optimal zu behandeln.
Es gibt ja einen Grund, warum ich das mit euch diskutieren wollte, weil die Aorta geht ja vom linken Ventrikel weg und mündet ja dann eben über die ganzen Abschnitte irgendwann im Becken, in Beckenarterien. Wenn ich beim linken Ventrikel bin, dann bin ich ja beim Herzchirurgen und wenn ich dann weitergehe in die Peripherie, dann bin ich wieder beim Gefäßchirurgen. Jetzt stellt sich mir die Frage, wem gehört denn aus klinischer Sicht die Aorta? Gehört sie dem Gefäßchirurgen oder gehört sie dem Herzchirurgen.
Man muss sagen, das eine ist, dass man es einmal anatomisch teilen kann. Also alles, was unterm Zwerchfell, also im abdominalen Abschnitt der Aorta ist, das gehört in die gefäßchirurgische Riege und alles, was drüber ist, gehört eher in die herzchirurgische Riege. Wobei man sagen muss, diese Teilung rein auf Zwerchfellhöhe, das ist jetzt etwas, was auch zunehmend in der komplexeren und interdisziplinären Behandlung aufgehoben wird. Also da gibt es fließende Übergänge. Was allerdings klar in die herzchirurgische Richtung geht, ist alles, wo man bei der Versorgung eine Herz-Lunge-Maschine braucht. Sprich, alles, was den aufsteigenden Teil und auch im weiteren Sinne den Aortenbogen chirurgisch betrifft, dazu braucht man eine Herz-Lunge-Maschine, dazu muss man den Körper abkühlen und braucht immer extra korporale Zirkulation. Damit gehört es in die herzchirurgische Richtung. Alles, was klar im Bauch ist, braucht so etwas nicht und damit ist es im gefäßchirurgischen Teil.
Ich glaube, es ist auch wesentlich zu verstehen, dass nachdem wir davon sprechen, dass die Aorta eine zentrale Schlagader, die ganzen Eingeweide versorgt, ist es ganz klar, dass je weiter man nach distal kommt, beziehungsweise nach caudal kommt, die ganzen Organe, die damit versorgt werden, natürlich auch eine Rolle spielen und da liegt die Expertise mit Sicherheit eher beim Gefäßchirurgen, der in der Regel auch eine allgemein viszeralchirurgische Ausbildung hat. Und so, wie du es gerade gesagt hast, ist es aber wesentlich, dass man sich diese Region des Zwerchfells, dass man sich da eher trifft und nicht sich im Wege steht. Und es gibt natürlich ganz klare Sache, wie du gesagt hast, dass der Bedarf der Herz-Lungen-Maschine ist ganz eindeutig eine Kernkompetenz der Herzchirurgie.
Ich glaube, was auch viel wichtiger ist, als jetzt so drüber zu diskutieren, ist es jetzt ein Organ oder ist es ein Gefäß, ist wie und wo versorgt man diese Aortenpathologien am besten. Und da ist es meines Erachtens dringend notwendig, dass man nicht unbedingt mehr Aortenzentren etabliert, sondern die wenigeren, die man hat, entsprechend ressourcentechnisch aufmagaziniert und die Leute entsprechend gut ausbildet. Weil es gibt sowohl im Gefäß wie im herzchirurgischen Bereich unter Anführungszeichen einfachere Eingriffe in dem Bereich und es gibt höchst komplexe Eingriffe in dem Bereich. Und umso komplexer wird's, umso weniger Stellen gibt's, wo ich wirklich hochkompetent für sowas behandelt werden kann. Und der Nachteil in der Aortenpathologie ist wiederum, ja, es gibt den geplanten Aortenaneurysma-Patient, den kann ich planen, den kann ich in eines dieser Zentren einen elektiven Termin geben, aber es gibt den Akutpatienten mit einer Aortendissektion, mit einer Aortenruptur, die mindestens genauso komplex wie bei diesen geplanten sein kann und um 3 in der Früh akut versorgt werden muss. Und das ist das Hauptthema an dem Ganzen.
Du hast ja vorher gesagt, dass ausschlaggebend die Publikation der neuen Leitlinien waren und es um Aortenpathologien gegangen ist. Machen die Aortenpathologien am Zwerchfell auch einen Schnitt und man hat über dem Zwerchfell andere Aortenpathologien?
Grundsätzlich unterscheidet man schon relativ lang zwischen Typ A und Typ B-Dissektion. Das ist eine relativ wichtige Aufteilung. Die Typ A-Dissektion ist alles, was den aufsteigenden Teil der Hauptschlagader betrifft. Alles, was irgendwo man primär in eine herzchirurgische Versorgung braucht, hat den Grund, dass das einmal immer eine Akutindikation zur Versorgung ist und hat auch den Grund, dass da immer sehr viel unmittelbar letale Komplikationen auftreten können. Beginnend von der Perikardtamponade, von der Myokardischämie, weil auch die Kranzgefäße in das mit einbezogen können. Also man kann auch von einer Aortendissektion einen Herzinfarkt haben. Und zum Herzversagen, weil auch die Aortenklappe davon betroffen werden kann und man akute hochgradige Aorteninsuffizienz hat. Sobald dieser aufsteigende Teil der Hauptschlagader einmal betroffen ist, muss hier einmal akut eine herzchirurgische Intervention gemacht werden. Sprich, dieser Teil muss einmal ersetzt werden. Wie weit nach distal, weit nach proximal, hängt wieder vom Ausmaß der Pathologie ab. Aber das muss einmal gemacht werden, damit der Mensch das unmittelbar überlebt. Man muss sich die Dramaturgie des Ganzen so vorstellen, das hat einmal unmittelbar eine hohe Mortalität, wenn das passiert. Und ab dem Ereignis aber jede Stunde 10% Mortalität. Also wenn ich jetzt eine Typ-A-Aortendissektion erleide und die braucht 3 Stunden ins Krankenhaus, dann habe ich 30% Letalität dazu. Und selbst die Operation per se hat, je nachdem, in was für Literatur man schaut, zwischen 10% und 15% Operationsmortalität. Das heißt, das ist einmal ein wichtiger Unterschied. Alles, was dann den absteigenden Teil der Aorta betrifft, egal ob jetzt über dem Zwerchfell oder unter dem Zwerchfell, bezeichnet man bei einer Dissektion als Typ-P-Dissektion. Die kann sein, dass man Zeit hat Und bei der kann aber auch sein, dass Organsysteme schlecht perfundiert sind, wie der Darm, wie die Niere, aber auch, dass sie rupturgefährdet ist, sodass es auch in die Dimension eines Notfalls gehen kann, aber nicht immer gehen muss. Und zwischen den beiden gibt es dann noch die Dissektionen, die im roten Bogen beginnen. Das sind jetzt auch im Rahmen der Guidelines neu definiert worden als sogenannte Non-A- und Non-B-Dissektionen.
Das heißt, alles was Typ B-Dissektion ist, dann gehört an dir, Christoph.
Das ist, wenn es zum Beispiel zu Organminderperfusionen kommt, wird es dann zum Teil auch die Expertise des Gefäßchirurgen erforderlich, weil dann unter Umständen Revaskularisationsmaßnahmen eingeleitet werden müssen, die nicht immer nur mit auf interventionellem Weg zu erbringen sind. Wir reden zum Teil von Rekonstruktion der Viszeralarterien, der Nierenarterien, aber das ist ein eher seltener Fall.
In sehr vielen Fällen kann man die Typ-B-Dissektion heutzutage interventionell mit sogenannten Stentgrafts behandeln. Das auch wiederum in dem Fall tatsächlich, wenn es die Thorakaldeszenz betrifft, über die Herzchirurgie versorgt wird, wenn es die abdominelle betrifft, über die Gefäßchirurgie und häufig in Kooperation mit der interventionellen Radiologie.
Wobei man sagen muss, dass das Konzept dabei ist, dieses falsche Lumen zu verschließen, also das Blut wieder mehr oder weniger in die richtigen Bahnen zu lenken. Und das kann zwar sozusagen der erste Schritt sein, aber in weiterer Folge, je nachdem wie stark ausgeprägt ist, da wir immer von einem dynamischen Prozess sprechen, können diverse Sekundärinterventionen erforderlich sein, wo dann die Gefäßchirurgie zum Teil eine größere Rolle spielt.
An dem sieht man ja schon, wie wichtig das ist, dass man das in ein Zentrum macht, das wirklich die entsprechende Expertise hat. Weil es kann zum Beispiel sein, dass ich bekomme in der Nacht eine Typ-A-Dissektion, ich versorge die herzchirurgisch und die hat dann aber in weiterer Folge noch im Bauch, in den Viszeralarterien oder dergleichen ein Problem. Das heißt, ich brauche den interventionellen Radiologen, ich brauche den Gefäßchirurgen, um diesen Patienten wirklich als ein Ganzes versorgen zu können und ich brauche all diese Disziplinen relativ rasch verfügbar, um auch im Falle einer erfolgreichen Herzoperation den Patienten nicht dann sekundär zum Beispiel einer Darmischämie zu verlieren.
Und ich glaube, man sieht jetzt gerade an dem, was du gerade gesagt hast, die Komplexität. Und darum ist auch der wesentliche Punkt, Zentren zu etablieren, wo die Expertise vorhanden ist. Und diese Expertise am besten 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das erfordert aber dann ein entsprechendes Team, an dem auch die Anzahl der handelnden Personen über die Expertise verfügt, diese Behandlungen anzubieten.
Ihr seid ja ehemalige Kollegen. Was wären denn so Erkrankungen der Aorta, wo ihr beide am Tisch gestanden seid?
Wir haben ein paar so Fälle gehabt, wo wir beide am Tisch gestanden sind. Mir fällt jetzt spontan gar nicht unbedingt eine Erkrankung der Aorta ein, sondern wir sind einmal vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir gemeinsam einen Patienten behandelt, der eigentlich einen Tumor ausgehend von der Niere gehabt hat, der durch die Cava inferior im Bauchsystem bis ins Herz rauf gewandert ist. Und den haben wir im Rahmen von einem 2-Hüllen-Eingriff operiert. Der Christoph hat im Bauch die Cava inferior operiert und ich habe oben das aus dem Herz rausgegeben und dann hat nur der Kollege von der Urologie die Niere entfernt. Also solche Eingriffe sind dann schon spannend und so ähnliche Sachen haben wir auch bei der Aorta gehabt, wobei man sagen muss, bei der Aorta ist es selten der Fall, dass wir jetzt unmittelbar gleichzeitig am Tisch stehen, sondern häufiger, dass jetzt einer anfängt und einmal den unmittelbar bedrohlicheren Teil behandelt und dann der nächste quasi weiter operiert. Also so wie ich jetzt zuerst gerade geschildert habe, das ist oft vorgekommen, dass ich oben die Aszendenz gerichtet habe und dann unten im Bauch der Christoph oder an den Beinen was machen hat müssen.
Man richtet sich danach nach dem Schweregrad und nach der Dringlichkeit und nach dem Konzept auch, wo man sagen könnte auf Englisch, fix what's broken. Es ist zum Beispiel nicht so selten, dass so einen Fall hatten wir, dass da eine Aortenpathologie im Hoheitsgebiet der Herzchirurgie, so ein Aszenensaneurysma, das dann versorgt wurde von dir. Der Patient hatte aber auch weiter unten ein juxtarenales Aortenaneurysma. Das alles in einem Eingriff durchzuführen, haben wir in dieser Situation als zu umfangreich und zu belastend gesehen, so dass das dann in zwei Etappen durchgeführt wurde. Und in dem Fall hat der Dominik zuerst die herznahe Aorta operiert und ich habe dann zeitversetzt den abdominellen Teil abgewickelt.
Also man richtet sich danach, was hat Priorität?
So ist es.
First things first. Und wenn man schon dabei ist, dann saniert man das ganze Gebiet.
Auch da ist es ganz wichtig, dass man das Timing vernünftig abstimmt. Weil wie der Christoph schon gesagt hat, diese simultanen Eingriffe, das wirkt immer so aus Patientensicht irgendwie sexy. Ich lege mich nur einmal am Tisch. Das hat aber kumulativ in sehr vielen Fällen einfach ein höheres Risiko. Auf der anderen Seite ist es so, dass man gerade bei Aortenaneurysmen weiß, dass wenn man zuerst am Herz operiert, dass das Risiko größer wird, dass man in der Zeit danach im Bauch eine Ruptur erleidet. Das hat zwei Gründe. So eine kann sein, Beispiel, es gibt häufig die Kombination, ist er näher eine Aortenklappenstenose, dann entsteht ein höherer Druck, weil ich die Stenose weggenommen habe auf die Restaorta. Das andere ist aber auch, dass allein die Anwendung von der Herz-Lungen-Maschine gewisse Matrix-Metalloproteinasen etc. aktiviert, sodass sie dem Patienten dann ein Risiko aussetzt, dass das unten rupturiert. Sodass man jetzt auch nicht hergehen sollte, die Aszenden zu operieren und dann jetzt halt Monate warten, um dann den Gefäßeingriff zu machen, sondern das sollte man schon in einem gewissen zeitlichen Package aufeinander abgestimmt anbieten.
Und es gibt seltene Fälle, wo man sogar zwei Eingriffe, sagen wir, in derselben Narkose durchführt. Also das war einmal eine Aortenklappenrekonstruktion und dann in derselben Eingriff dann nachher der infrarenale Aortenersatz. Das sind aber seltene Situationen. Wobei ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass man das nochmal herausstreicht, dass man in diesen, die Entscheidungsfindung immer für diese Eingriffe ist immer darin zu suchen, dass man den natürlichen Verlauf der Erkrankung mit dem Risiko des Eingriffs abwiegt, sorgfältig. Das ergibt dann die Indikation.
Du hast ja schon vorher schon gesagt, das ist eigentlich ein multidisziplinäres Team. Interventionelle Radiologie hast du auch vorher angesprochen.
Wir haben jetzt über offene Chirurgie gesprochen. Aber natürlich ist die endovaskuläre Chirurgie jetzt immer mehr, spielt eine immer größere Rolle, die dann natürlich ganz andere Herausforderungen mit sich bringt. Und dass jetzt auch durch die Anwendung dieser neuen Verfahren sich da die Behandlungskonzepte auch geändert haben, durchaus.
Das bringt mich schon zu meiner letzten Frage. Was ist jetzt die Konsequenz daraus, dass die Aorta als Organ in den rezenten Leitlinien definiert worden ist? Ein Beispiel habt ihr schon beide genannt, die Etablierung von entsprechenden Kompetenzzentren, wo auch die entsprechenden Fachrichtungen vertreten sind. Was gibt es denn noch für Konsequenzen aus eurer Sicht?
Ich bin ja eigentlich der Meinung, dass man die Aorta nicht als Organ erklären hätte brauchen, sondern man hätte die Wichtigkeit der Aorta rausstreichen müssen und die ist meines Erachtens gegeben, ob sie Organ ist oder ob sie kein Organ ist. Dieses Rausbilden von Kompetenzzentren ist was total Wichtiges, gilt auch nicht nur für den Aortenbereich, das fällt im weiteren Sinne in den Bereich dieser Value-Based Healthcare, dass man eigentlich sagen sollte, okay, wir haben jetzt hier ein oder zwei oder drei Zentren, die sind spezialisiert auf diesen Bereich, die können dann nachweisen, dass sie extrem niedrige Mortalität, extrem wenig Komplikationen haben und wir stärken diesen Bereich. Das ist politisch in der Medizinrealität selten abbildbar, weil das oft mit diesem Konzept der medizinischen Nahversorgung kollidiert, dass man in jedem kleineren Ort ein Krankenhaus haben will. In Wahrheit braucht man in dem Bereich meines Erachtens nicht mehr Krankenhäuser, nicht mehr Zentren, sondern die wenigen müssen mehr von den Ressourcen bekommen. Und ob uns da jetzt die Definition der Aorta als Organ wirklich weiterbringt, das wird sich erst zeigen. Das Gute an dieser Definition war, dass die Aorta jetzt medial sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wenn ich dem Ganzen was Positives abgewinnen kann.
Ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, dass die Aorta an Wichtigkeit gewonnen hat. Wesentlich aus meiner Sicht ist, dass die multidisziplinäre Zusammenarbeit eben gestärkt werden muss und dass da emotionsbefreit eine optimale Patientenversorgung geplant werden kann. Und das bedarf eben einer gewissen Anzahl, die zu definieren ist, von spezialisierten Zentren. Es richtet sich nach der Häufigkeit der Erkrankung. Es richtet sich nach der Größe des Landes und der Anzahl der Bewohner.
Christoph, Dominik, danke für die Erklärungen.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Sie hörten Dr. Christoph Österreicher im Gespräch mit Dr. Christoph Dominik und Dr. Dominik Wiedermann. Stethoskop. Medizin zum Nachhören.